Was verbindest du mit dem Wort Kompliment? Laut Definition ist ein Kompliment eine wohlwollende, eine freundliche Äußerung, bei der man betont oder hervorhebt, was einem an den anderen gefällt. Sei es äußerlich, es können bestimmte Eigenschaften sein oder eine erbrachte Leistung. Und gegen Ende des Hebräerbriefes wird dieses Thema aufgegriffen. Und ich finde, das ist ein ungewöhnliches Thema, aber auf der anderen Seite finde ich es sehr interessant und vor allem herausfordernd. Doch bevor wir zu dem Text kommen, über den ich heute sprechen möchte, möchte ich die Grundlagen legen, die dem Text vorausgehen. Und der Hebräerbrief betont ganz deutlich, welche Rolle Jesus hat. Jesus ist nicht einfach nur geboren, hat gelebt und ist gestorben, sondern sein Tod hat eine markante Rolle. Er ist für mich, er ist für dich gestorben, weil unser Leben Konsequenzen hat, weil Schuld, weil Sünde, weil unser Leben, das sich um mich selber dreht, selbstzentriert, egoistisch, Konsequenzen hat vor Gott. Und das Besondere ist, dass Jesu Tod diese Schuld, diese Konsequenzen auf sich nimmt und sagt, ich trage die Schuld für dich. Ich nehme die Strafe auf mich, damit du befreit bist, damit du Vergebung bekommst. Und der Hebräerbrief sagt, der Tod Jesu ist ein einmaliges und ein vollkommenes Opfer. Die Menschen dachten da zu dieser Zeit an das Alte Testament. Um dort Vergebung zu bekommen, haben die Menschen immer Tieropfer dargebracht. Und wenn das Tieropfer dargebracht wurde, dann haben sie ihre Hände auf den Kopf des Tieres gelegt und so ist die Schuld rübergegangen, bevor der Priester das Tier geschlachtet hat. Und der Hebräerbrief sagt, das war ein Bild, das war ein Vorläufermodell. Es hat uns auf etwas vorbereitet und jetzt in Jesus ist der Höhepunkt gekommen. Sowas brauchen wir nicht mehr. Weil Jesus das perfekte Opfer war, das endgültige. Sowas ist nicht mehr nötig, weil Jesus für alles bezahlt hat. Ein für alle Mal. Und das ist die Grundlage. Und dann kommt Hebräer 10, 23, wo er sagt, die Folge von dem Tod Jesu ist, dass wir jetzt voller Vertrauen, voller Zuversicht, ohne Angst zu Gott kommen dürfen. Die Menschen im Alten Testament, wenn Gott plötzlich auf dem Berg Horeb war, sie hatten Angst, sie hatten Ehrfurcht, sie hatten Respekt, weil sie merken, Gott ist heilig und ich bin so weit weg davon. Aber durch Jesus ist diese Angst weg. Jesus hat eine Brücke geschlagen. Wir haben einen neuen Status vor Gott. Wir sind gerecht, wir sind gereinigt, wir sind Kinder Gottes und deshalb sagt der Hebräerbriefschreiber, jetzt kommen wir zu Gott voller Vertrauen, voller Zuversicht, weil wir wissen, Gott hört uns. Wir sind wie ein Kind, das zu seinem Vater läuft. Er hat ein offenes Ohr für uns, er hört unser Gebet, er wird uns nicht abweisen, er nimmt uns in den Arm. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Das ist die Grundlage, das bedeutet Christ sein und der Hebräerbriefschreiber sagt jetzt, bei es Christ geht es nicht darum, so, ich bin gerettet und jetzt lebe ich mal mein Leben und gucke, dass ich irgendwie ans Ziel komme, sondern der Text lautet, und weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen, und Gutes zu tun. Wir haben Verantwortung füreinander. Ist mir das bewusst? Ich fand das sehr spannend. Christsein ist kein Einzelgang. Christsein ist kein Ego-Trip. Christsein ist keine Privatsache, wo jeder nur auf seinen eigenen Teller schaut und jeder kocht seine eigene Suppe, sondern wir sind füreinander verantwortlich. Die NGÜ übersetzt es damit, wir sollen Acht haben aufeinander. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht, dass wir jetzt einander hinterherlaufen, auf Schritt und Tritt kontrollieren, macht der andere bloß alles richtig. Sondern dass wir uns für den anderen interessieren. Dass der andere mir wichtig ist. Dass es mir nicht egal ist, wie es ihm geht. Egal ob privat oder in seinem Glauben. Sondern, dass ich mich für den anderen interessiere, mich in den anderen investiere, ihn liebevoll behandle. Und die Frage ist, habe ich Interesse, ein wahres Interesse an meinen Glaubensgeschwistern, an meinem Nächsten? Denn weil wir füreinander verantwortlich sind, aufeinander Acht haben sollen, sollen wir uns gegenseitig anspornen, sollen wir uns motivieren, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Wie kann ich jemanden zu so etwas motivieren? Zuallererst durch mein eigenes Vorbild. Wenn ich selber Liebe lebe, wenn ich es selber vormache, wenn andere Menschen merken, dass ich ein wahres Interesse an ihnen habe, dass sie mir wichtig sind, dass ich jetzt dir nicht nur frage, weil es eine Floskel ist, weil es jeder macht, sondern weil mir wirklich der Mensch wichtig ist, dann merkt man das. Und das steckt an. Wenn ich merke, dass ich akzeptiert werde, wie ich bin, dass ich den anderen wichtig bin, dann prägt das auch meinen Umgang mit anderen Menschen. Ein anderer Punkt ist, indem ich meinen Glauben und bezeuge. Kennt ihr das, wenn jemand erzählt, was er mit Gott erlebt hat? Wie Gott auf ein Gebet geantwortet hat? Wie Gott jemandem begegnet ist, als er in der Bibel gelesen hat? Wie Gott jemanden geleitet hat zu einem Menschen, der gerade Hilfe gebraucht hat und Gott wunderbar Wege führt? Wenn man sowas hört und denkt, boah, das will ich auch erleben. Das hätte ich auch gerne erlebt. Und das hatten wir in letzter Zeit öfter, das Zeugnis von Klaus Dieter hier und noch einige andere, die wir in letzter Zeit gehört haben. Da denkt man, das will ich auch wieder. Und deshalb in den Psalmen heißt es immer wieder, wenn du erlebst, was Gott in deinem Leben tut, dann erzähl davon, berichte davon, behalte es nicht für dich, weil es ansteckend ist. Weil es Leute motiviert, Gott neu zu vertrauen. Weil sie erleben, ja, Gott ist real. Gott wirkt im Leben von Menschen und ich kann das auch erleben, wenn ich diesen Schritt wage und Gott vertraue. Der Text selber gibt uns auch noch zwei Hinweise, wie man das tun kann. Und das kommt im nächsten Teilvers. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Als ich das gelesen habe, war ich überrascht. Also das ist das Letzte, womit ich gerechnet habe. Aber wenn man drüber nachdenkt, dann ist es logisch. Wenn wir aufeinander Acht haben sollen, wenn wir einander motivieren sollen, dann kann ich das nicht tun, wenn ich selber nicht da bin. Ich kann nicht einen Menschen prägen, den ich nie sehe. Ich kann einem Menschen nicht helfen, zu dem ich keinen Kontakt habe. Und wenn ich immer derjenige bin, der als Letztes zum Gottesdienst kommt und als Erster wieder geht, dann habe ich keine Möglichkeit, um Beziehungen zu pflegen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, Beziehungen aufzubauen. Und das finde ich ein ganz interessanter Aspekt. Habe ich das eigentlich im Blick, wenn ich zum Gottesdienst komme? Dass die Zeit davor, dass die Zeit vor allem danach, wenn es wieder warme Getränke, guten Kaffee gibt, dass es die Möglichkeit gibt, mit Menschen in Kontakt zu kommen, Beziehungen zu vertiefen, aufeinander Acht zu haben, mit dem anderen ins Gespräch zu kommen, Gespräche zu vertiefen. Ein selbstsüchtiges Christsein steht im Widerspruch zu sich selbst. Und es geht hier nicht nur um Gottesdienste, je nach Gemeinde, sind auch Gebetsabende, es sind Mitgliederversammlungen, es sind Veranstaltungen von der Gemeinde. Der Gedanke ist, bin ich da? Ist es mir wichtig, Gemeindeleben mitzuerleben, Gemeindeleben mitzugestalten? Bin ich ein Teil der Gemeinde, ein Teil des Körpers, der mitmacht Oder bin ich so ein Finger, der sich einfach nur verkrampft und sich gegen alles wehrt? Und dann kommt im Text eine Gegenüberstellung. Der letzte Teilsatz steht genau im Gegensatz zu dem. Es ist wichtig, dass wir den Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie sich einige das angewöhnt haben, stattdessen, sondern dass wir einander ermutigen. Ermutigt einander. Die Empfänger des Hebräerbriefes, die diesen Text gelesen haben, sie waren müde. Sie waren müde vom Warten auf Jesus, auf seine Wiederkunft. Sie dachten, Jesu Wiederkunft steht unmittelbar bevor und sie warten und warten und irgendwie passiert nichts. Und das hat dazu geführt, dass sie träge wurden. Ihr Glaube, ihre Beziehung zu Gott, der liebevolle Umgang untereinander ließ immer mehr nach, die Bereitschaft mit anzupacken, Gutes zu tun, weil wofür, wenn Jesus doch nicht kommt? Und deshalb wurde dieser Brief geschrieben. Und ich glaube, heute sind wir in einer vergleichbaren Situation. Ich würde nicht sagen, dass wir müde sind vom Warten, sondern ich glaube, wir sind müde vom Dienen. Wir setzen uns ein in der Gemeinde. Wir üben einen Dienst aus, wir sind treu darin, aber irgendwie sind wir nie zufrieden mit dem, was wir tun. Es geht immer noch eine Schippe besser, man könnte immer noch mehr tun, es ist immer noch Luft nach oben und dazu gibt es immer Menschen, die einen Dienst nicht anerkennen oder kritisieren. Und das ist so unsere Gesellschaft. Wir sind sehr leistungsorientiert. Das, was du tust, das, was du leistest, ist der Maßstab für deinen Wert. Unser Selbstwert hängt davon ab, was wir erreichen, was wir vorzuweisen haben. Auf der anderen Seite sind wir sehr selbstkritisch. Es geht immer noch besser. Es gibt immer noch einen, der es besser macht, der es besser kann. Und dann gibt es immer noch Leute, die das, was man schon geleistet hat, schon geschafft hat, kritisieren, bemängeln und heruntermachen. Jemand hat mal gesagt, die Welt ist voller Entmutiger. Und ich glaube, diese Gefahr kann sich auch in einer Gemeinde einschleichen. Und deshalb ist es gut, dass sowas in der Bibel steht. Dieser Aufruf, einander zu ermutigen. Jemand hat mal gesagt, ein Wort der Anerkennung, ein Wort der Ermutigung hat schon manchen Menschen vor dem Straucheln bewahrt. Und ich finde, das ist ein wahres Wort. Als ich in Gießen studiert habe, war vor meinem Studentenwohnheim ein Sportplatz. Ich bin da mehrmals täglich vorbeigelaufen und habe die Fußballer, die Footballer, Leichtathleten, was auch immer, beobachtet und immer wieder mitbekommen. Und das Besondere am Teamsport ist, und das haben wir von einigen Kindern gehört, man ermutigt sich da. Man feuert sich an, man heizt sich an. Komm, du schaffst das, zieh durch. Wenn gerade jemand am Sprinten ist. Wenn der Pass ankommt sogar, wenn der Pass ankommt, fangen die an zu applaudieren. Oder man heizt sich ein und wenn ein Punkt gefallen ist, dann kommt man zusammen und macht sich Mut, weiterzumachen. Das nächste Tor oder den nächsten Punkt zu erzielen. Warum machen die das? Weil sie ein Team sind. Weil sie ein Ziel haben. Dass sie wollen, dass jeder Höchstleistung erzielt, dass jeder mitmacht, dass jeder dabei ist und niemand auf der Strecke bleibt. Deshalb ist Ermutigung so wertvoll. Und ich möchte euch noch zwei Beispiele aus meinem Leben erzählen, wo das auch ein bisschen zum Ausdruck kommt. Während meiner Schulzeit hatten wir im Sportunterricht Badminton. Schon ein bisschen her. Und ich weiß noch, ich habe mich mit einem Freund zusammengetan und dann fing es an, ich wollte Aufschlag machen und den Ball nicht getroffen. Ja, und mein Freund fängt sofort an zu lachen. Du willst gegen mich spielen, triff doch erstmal den Ball. Und das sitzt. Na gut, dann ging das Spiel los und dann kam ein Schmetterball von mir und er hat ihn nicht bekommen. Ich dachte, na, siehst du, bist doch nicht so gut, wie du dachtest. Und dann geht das Spiel weiter und er trifft den nächsten Ball nicht. Wieder kommt ein flapsiger Kommentar von mir. Ach komm, ich glaube, ich suche mir doch einen anderen Gegner. Du kannst mir nicht das Wasser reichen. Und so ging dann nicht nur der Federball hin und her, sondern auch die Kommentare. Wenn der andere einen Fehler gemacht hat, dann kam sofort ein Spruch dazu. Und so ging es das ganze Spiel über. Und als das Spiel vorbei war, ich weiß nicht, 5, 7 Minuten, wir waren beide richtig fertig. Nicht nur körperlich, weil Federball anstrengend ist, wenn man läuft, sondern auch emotional, seelisch. Das tat so weh. Wir hätten uns am liebsten in den Arm genommen, weil es einen so runtergerissen hat und fertig gemacht hat. Und ein positives Beispiel ist aus meiner Studentenzeit. Wir hatten regelmäßig an meiner Hochschule Gebetsvormittage. Das heißt, es gab keine Vorlesung, sondern Zeit für Gebet, Zeit miteinander zu singen. Und ich bin rausgegangen und wollte eine Runde drehen, um einfach Zeit für mich zu haben. Und dann kam mir ein Freund entgegen und ich weiß, dass er zu dem Zeitpunkt sehr aktiv war. Er hat viel für Kinder aus der Gemeinde organisiert, Freizeiten und gerade hat er auch richtig viel um die Ohren gehabt neben seinem Studium. Und er kam mir entgegen und ich dachte, ich möchte ihn segnen. Ich möchte für ihn beten. Und als er auf meiner Höhe war, habe ich ihn angesprochen und ich habe für ihn gebetet und ihn gesegnet. Und danach sind wir einfach weitergegangen und ich habe gemerkt, dass es in mir etwas bewirkt hat. Ich habe mich positiv, fröhlich gefühlt. Dabei habe ich doch für ihn gebetet und Gott gebeten, ihn zu segnen. Aber es hat was mit mir gemacht. Deshalb ist es wertvoll, dass wir einander ermutigen. Für den anderen, aber auch für uns selbst, weil es unsere Einstellung ändert. Und ich möchte uns oder euch jetzt eine Aufgabe stellen. Und ich glaube, dass der eine oder andere schon ahnt, was jetzt kommt. Und deshalb werde ich auch ein bisschen Zeit lassen, dass man noch nachdenken kann. Aber zuerst schau dir an, wer links und rechts neben dir sitzt. Ihr könnt auch zusammenrücken. Und jetzt überleg dir mal ein ermutigendes Wort, dass du dieser Person sagen kannst und sprich es einfach aus. Es kann zu dem Dienst der Person sein, es kann zu dem Charakter der Person sein, es kann auch etwas sein, einfach was du an der Person schätzt, was du an ihr besonders findest. Und selbst wenn man eine Person nicht kennt, irgendwas Positives fällt einem doch schon ein. Und deshalb hattet ihr jetzt ein bisschen Bedenkzeit. Und jetzt möchte ich euch die Möglichkeit geben, ermutigt einander. Ihr seid dran. Es tut mir sehr weh, aber ich werde an dieser Stelle unterbrechen. Aber ich möchte euch trösten, gleich im Anschluss des Gottesdienstes könnt ihr gerne weitermachen, tut euch keinen Zwang an, dann werde ich euch auch nicht unterbrechen. Und ich mag es, diese Aufgabe zu beobachten, weil plötzlich fangen Menschen an zu lachen, zu lächeln, zu strahlen und es ist so ein warmes Gefühl, das da rumkommt. Und die Frage ist, war das schwer? Ist das schwer? Vielleicht ist es für den einen oder anderen eine Überwindung, zu jemandem hinzugehen und nur etwas Positives zu sagen. Denn in der Schule lernen wir ja, sag erst was Positives, bevor du kritisierst. Und deshalb, das war gut, aber, und dann gehen wir erst richtig los. Aber dann umzudenken und nur zu motivieren, das hat so einen großen Effekt. Ich habe es mal auf einer Männerfreizeit gemacht. Und als ich aufhören wollte, rief plötzlich einer, Dennis, noch nicht, das tut so gut. Gib uns noch ein bisschen Zeit. Und das stimmt. Es tut so gut. Es tut gut, gewürdigt zu werden. Aber warum machen wir das so selten? In der Gemeinde, in der Familie, vielleicht auch den Kindern gegenüber. Wie oft kommt ein freundliches, ein ermutigendes Wort über meine Lippen? Viel zu oft tendieren wir dazu, Kritik zu üben, zu bemängeln, das, was uns nicht passt. Manchmal habe ich auch das Gefühl, im Gottesdienst sitzen wir mit unserer Checkliste und haben unsere Erwartungen. Ja, war die Moderation angemessen? Okay. Kannte ich das Lied? War es zu laut? Nein, dann ist okay. Und dann irgendwann kommt etwas, was mir nicht passt. Und dann schmeiße ich das hin, kaputt, und sage plötzlich, okay, das hat mir nicht gefallen, jetzt ist mein ganzer Sonntag ruiniert. Alles ist jetzt plötzlich schlecht. Und Lob fällt nur, wenn etwas meine Erwartung bei weitem übersteigt. Aber sehen wir auch das, was hinter dieser Arbeit liegt. Und ich glaube, oft wissen wir das, aber warum sprechen wir es nicht aus? Warum ermutigen wir die anderen nicht? Wenn wir hier die Musiker sehen, dann wissen wir, dass sie sich Gedanken gemacht haben. Was ist die Botschaft des Gottesdienstes? Welche Lieder könnten dazu passen? Natürlich muss man üben. Sie als Gruppe, jeder für sich. Warum bedanken wir uns nicht dafür? Und auch Prediger bereiten sich, ich spreche jetzt nicht von mir, Klaus ist viel öfter dran, die bereiten sich lange vor. Vielleicht hat der eine oder andere sogar eine schlaflose Nacht, weil er überlegt, wie kann ich Gottes Wort getreu den Leuten nahe bringen? Und auch wenn wir in den Saal kommen und er ist sauber, dann nur, weil sich vorher Menschen die Hände schmutzig gemacht haben, den Rücken krumm gemacht haben und jeder kann in der Küche auf die Liste schauen und sich bei denen bedanken, die dieses Wochenende hier geputzt haben. Und natürlich auch Wolfgang, der sich um Haus und Hof kümmert. Es ist selbstverständlich, dass der Eingangsbereich ohne Unkraut ist. Für uns ja, aber das muss jemand tun. Und da gibt es Menschen, die das machen, die da hinterher sind. Dann gibt es Älteste und Diakone, die viel Verantwortung tragen, viel organisieren. Und es ist für viele entspannt, in Ruhe den Gottesdienst zu genießen, weil die Kinder gerade woanders sind. Sind wir auch schon mal auf die Idee gekommen, hinzugehen und uns zu bedanken, wenn wir die Kinder abholen? Denn diese Mitarbeiter haben jetzt keinen freien Gottesdienst oder entspannten Sonntag, weil die sich die ganze Woche vorbereitet haben und jetzt das Programm mit den Kindern haben. Und wissen wir das zu schätzen? Und dann kann man lange so weitermachen. Die Techniker, in der Regel bemerkt man die nur, wenn etwas schief läuft. Und sonst ist es Standard, dass alles gut läuft. Aber auch das zu schätzen, dafür dankbar zu sein. Und das Gebetsteam, das Bistro-Team, das sich auch jetzt alles vorbereitet hat, das Begrüßungsteam, das Deko-Team, die Leute, die das Abendmahl vorbereiten, selbst unsere Hauskreisleiter. Und so kann man in der Gemeinde und privat die Liste so viel weiterführen. Es gibt so viele Menschen, die sich einsetzen, sehe ich das. Nehme ich mir mal ein paar Sekunden, nur um Danke zu sagen, weil so etwas echt Dank verdient. Weil es doch nicht schwer ist, diese paar Worte zu sagen. Und deshalb möchte ich noch einmal den Text vorlesen. Weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Lasst uns einander ermutigen. Lasst uns auf unserem gemeinsamen Weg uns gegenseitig motivieren. Lasst uns ein Leib sein, eine Einheit, ein Körper, der funktioniert. Und der Hebräerbriefschreiber fügt noch hinzu, weil wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Und das ist unser Ziel. Und je näher dieses Ziel kommt, desto mehr sollen wir uns anfeuern, motivieren, dran zu bleiben, weil das Ziel immer greifbarer wird. Es gibt ein Sprichwort, das besagt, schenk mir keine großen Blumensträuße zu meiner Beerdigung, davon habe ich nichts. Schenk mir sie, solange ich noch lebe. Und genauso ist es mit Ermutigung. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand bereut hat, einen Menschen zu oft gelobt zu haben, zu oft ermutigt zu haben, so großes Interesse an einer Person gehabt zu haben, sondern viel mehr und viel öfter bereut man das, was man nicht gesagt hat, was man hätte sagen sollen, müssen oder können. Eine Ermutigung auszusprechen ist nicht schwer. Ein freundliches Wort kann jeder sagen, auch wenn es einfach nur Danke ist. Und es kann sogar ein Bibelvers sein. Es kann ein ermutigendes Zitat sein. Das kann nicht jemand persönlich sagen. Das kann ich am Telefon sagen. Heutzutage kann man auch Sprachnachrichten aufnehmen. Ich kann eine WhatsApp-Nachricht, eine SMS, eine E-Mail schreiben. Ich kann einen Brief, eine Dankeskarte schreiben. Ich kann ein kleines Geschenk übergeben. Es gibt so viele Möglichkeiten, Ermutigung weiterzugeben. Man muss sie nur nutzen und wahrnehmen. Sei nicht sparsam mit deiner Wertschätzung. Zum Abschluss habe ich noch eine Aufgabe für euch. Ich weiß nicht, ob dir, wenn du hier saßt, eine Person oder vielleicht mehrere in den Kopf gekommen sind, denen du mal Wertschätzung entgegenbringen solltest. Denen du mal einfach nur Danke sagen solltest. Wenn du da jemanden ganz konkret schon vor Augen hast oder mehrere, dann tu das. Sofort nach dem Gottesdienst oder schreib dir die Namen unbedingt auf, dass du es in dieser Woche nicht vergisst. Und vielleicht hast du dir während der Predigt nicht Gedanken gemacht, weil du zugehört hast. Spaß. Nein, vielleicht hast du darüber noch gar nicht nachgedacht. Dann möchte ich dir die Aufgabe geben, mach dir mal Gedanken. Nimm dir mal im Laufe der Woche einen ruhigen Moment und überleg, wen du mal Danke sagen solltest. Wer viel für dich getan hat oder was du besonders wertschätzt, was jemand tut, und sprich es aus. Mach es dir zur Aufgabe in dieser Woche. Geiz nicht mit deiner Wertschätzung. Geize nicht mit Worten der Ermutigung, sondern ermutigt einander. Amen.